Worum geht's in der Geschichte? Ihr habt alle bescheiden eure Mikrofone abgeschaltet, sehe ich. Es
Ebenfalls
geht
ist
wieder
alles
um
gut.
Meraglim, nämlich diesmal um die anderen. Also wenn ich es jetzt sehr, sehr einfach sage, wir werden es dann ein bisschen weniger einfach machen. Aber wenn ich das jetzt einmal so ein bisschen einfach und an der Oberfläche anschaue, dann haben wir eine Geschichte im zweiten Kapitel von Jehoshua, die davon handelt, dass Jehoshua zwei Kundschafter schickt. In dem Fall steht übrigens tatsächlich explizit, dass sie spionieren sollen, was in der Parascha nicht so war. Und die machen sozusagen jetzt das alles richtig, was vorher falsch gewesen ist. Das ist die einfache Version, es zu erzählen. Wir haben, dass Jehoshua zwei Kundschafter schickt, die sollen das Land ausspionieren, insbesondere Jericho. Diese beiden Kundschafter landen in Jericho in einem einschlägigen Etablissement, das von einer Dame namens Rahab geführt wird. Und diese Rahab versteckt die Kundschafter allerdings und es gibt den Leuten von Jericho, den Abgesandten des Königs von Jericho, eine falsche Information, dass diese Männer, die bei ihr waren, schon wieder weg sind und sie sollen sie irgendwo dort draußen vor den Stadttoren suchen, wo sie ihn lange suchen können, ohne was zu finden. Und Rahab versteckt die beiden bei sich auf dem Dach, sagt dann ganz beeindruckend zu diesen beiden Männern, ja, wir wissen, dass Gott das alles in der Hand hat, was er da für euch tut, und unsere Herzen schmelzen schon dahin, alle sind in Furcht, weil ihr da jetzt kommt. Und die Rahab hilft dann diesen beiden Männern aus dem Fenster ihres Hauses, das in der Stadtmauer ist, zu entkommen. Und die Kundschafter kommen dann zurück und machen einen guten Bericht und alles ist gut sozusagen. Also, wenn ich das jetzt einmal so ein bisschen schnell zusammenfasse, ist das relativ leicht zu deuten als eine Geschichte, die ein Gegenstück ist zur Geschichte der Spione, der Kundschafter, die wir hatten in der Parascha, und wo sie sozusagen alles richtig machen, was in der Parascha falsch gemacht wurde. Wir wollen uns das ein bisschen genauer anschauen. Nämlich, machen diese Kundschafter in der Geschichte wirklich alles richtig? Und schauen wir noch auf ein paar Details. Eine Frage, die man haben kann, ist, wozu Jehoshua diese Kundschafter schickt. Jehoshua ist eindeutig, daran besteht kein Zweifel, bei den 12 dabei in der Parascha, weil er ist einer von den zwei Guten. Das ist ganz explizit im Text. Wir haben im Text des Buches in der Geschichte in Sefer Jehoshua jetzt nicht, wer diese zwei neuen Kundschafter sind. Es gibt eine Überlieferung, dass es Kaleb einer der beiden gewesen wäre, der also auch in der Parascha schon bei den Guten war. Aber das steht nicht so explizit im Text. Aber bei Jehoshua ist es ohne Zweifel. Der war ja dabei, wie damals die Sache gelaufen ist. Das heißt, er könnte ja auch das Motiv haben, daraus gelernt zu haben. Damals hat man es falsch gemacht, jetzt macht es besser. Die andere Möglichkeit, es zu sehen, ist auch schlüssig, dass man einfach sagt, na gut, er braucht eine militärische Erkundung von Jericho, weil Jehoshua weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was wir sehr gut wissen, weil wir haben schon weitergelesen, er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass in Jericho militärisch geschenkt wird, indem die einfach ein bisschen Show verblasen und die Mauern einstürzen. Das weiß er ja noch nicht, das kommt erst. Also Jehoshua kann noch in der Situation sein, dass er ziemlich normal, vernünftig an die Lage herangehen muss. Und da braucht er auch eine militärische Erkundschaftung. Das kann ja auch sein. Dann haben wir die Situation, dass, weil er eine militärische Spionage braucht, passt er jetzt aber auf, es besser zu machen als damals. Oder die andere Variante wäre, was ich vorher angedeutet habe, vielleicht braucht das gar nicht aus militärischen Zwecken, sondern vielleicht will er es justament machen, nämlich um einen Akt, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, einen Akt der Tschuwa zu setzen. Damals ist das auf eine falsche Art gemacht worden, jetzt machen wir es auf eine richtige Art. Und mit der Frage im Hintergrund wollen wir ein bisschen uns das jetzt genauer anschauen. Es geht damit los, dass Jehoshua zwei Männer schickt, Meraglim, Cheresh, in die Heimen. Und er sagt zu ihnen, schaut an das Land und Jericho und geht und kommt und sie gehen, diese beiden Männer gehen und sie kommen in ein Haus von einer Isha Sona, einer Prostituierten, die heißt Rahav und sie übernachten dort. Dieser Satz ist gleich ein Satz, über den man sich eine Stunde unterhalten kann. Da gibt es sehr viele Kommentare dazu. Zunächst einmal haben wir diese Meraglim, diese zwei Kundschafter gehen Cheresh im Geheimen. Es sind übrigens zwei, im Unterschied zu den 12. Also das, was in Parashat Schlach ein bisschen so eine Eitelkeit war, dass von jedem der 12 Stämme muss einer geschickt werden, dann ist jeder der 12 Stämme zufrieden, dass einer von uns dabei war. Solche Dummheiten machen wir jetzt nicht, sondern er schickt zwei Leute, was auch sinnvoll ist, wenn die ihre Mission im Geheimen machen sollen. Es ist auch sinnvoll, wenn Kundschafter wo was ausspionieren sollen, dass die heimlich gehen, auch nur klar. Das ist aber tatsächlich auch ein großer Kontrast zu dem, was die Meraglim gemacht haben. Die 12 sind gar nicht heimlich unterwegs gewesen. Nicht nur, wenn man jetzt ein bisschen logisch denkt und sich überlegt, wie können 12 Leute heimlich irgendwo herumspionieren, sondern es ist auch ziemlich klar von der Geschichte in der Parascha, das ganze Volk weiß, wenn die gehen und das ganze Volk weiß, wenn die wiederkommen. Die sind gar nicht heimlich unterwegs gewesen. Und es gibt hier eine sehr interessante Bemerkung vom Radak. Rav David Kimchi, ich habe ihn schon öfter zitiert, Mittelalter, Provence, ein sehr wichtiger Kommentar zum Tanach. Er sagt hier, sie sollen also leise, das heißt heimlich gehen. Er soll deshalb leise gehen, denn er wollte nicht, dass ganz Israel weiß und sich daher nicht fürchten soll, wenn die Meraglim geschickt werden. Also wer soll es ja nicht wissen? Na gut, die Leute in Jericho sollen es idealerweise auch nicht aufdecken, das ist schon klar. Aber das ist nicht der Punkt, um den es geht. Der Punkt, um den es geht, ist, dass die eigenen Leute, das Am Israel es nicht mitbekommen soll, weil sonst kriegen die wieder Panik, so wie damals. Also, das ist eine Möglichkeit, hier zu sagen, diese Heimlichkeit bezieht sich eigentlich auf die eigene Situation. Wir machen das jetzt im Stillen und wir machen daraus nicht irgendwie ein großes Event, wo das ganze Volk dann mitredet und irgendwie in Panik verfallen kann, sondern die sollen wirklich einfach mal eine heimliche Mission machen und dem Anführer, dem Jehoshua, berichten, was Sache ist. Hier sehen wir aber natürlich auch einen eindeutigen Bezug, wenn wir den Kommentar des Radak heranziehen, zu der Geschichte mit dem Meraglim in Parashat Schlach. Also wenn ich von diesem Kommentar ausgehe, das eigentlich gemeint war, heimlich vor den eigenen Leuten, dann bin ich mehr bei der Ansicht, dass das Ganze vielleicht dazu da ist, die damalige Geschichte auszubügeln, indem man es diesmal richtig macht. Dann kann man natürlich fragen, was machen diese beiden frommen Herren, die da jetzt als Kundschafter gehen, im Haus einer Sona, einer Prostituierten? Es gibt den berühmten Rashi, der oft verwendet wird, der hier bringt, dass die Isha Sona eine Frau ist, die ein Wirtshaus führt. Das klingt ein bisschen, als würde Rashi etwas beschönigen wollen. Wir werden das gleich ein bisschen hinterfragen, was da los ist. Rashi hat diese Auslegung nicht erfunden, sondern er nimmt sie aus dem aramäischen Targum, aus dem Targum Jonathan, der hier eigentlich ein Wortspiel mit dem Hebräischen macht. Also der Targum Jonathan übersetzt mit eine Frau eben, die ein Gasthaus führt. Und dass der Hintergrund für diese Übersetzung ist, dass Sona sei nun hey, und Mason, die Nahrung, ähnliche Buchstaben haben. Es ist aber bitte nicht die gleiche Wortwurzel, auch wenn es ein bisschen ähnlich klingt. Es sind nur 2 von 3 Buchstaben gleich. Also, das ist eher so eine midraschige Auslegung, die der aramäische Targum hat, dass er sagt, die war eine Gastwirtin. Ich pflege übrigens manchmal darauf hinzuweisen, dass das eine dem anderen auch nicht widerspricht. Auch der Abba Banel geht ein bisschen in diese Richtung und meint, sie hatte also ein Etablissement, wo das als Gasthaus getarnt war. Und wenn man sich jetzt bitte vorstellt, in einer antiken Gesellschaft eine Frau, die ein Gasthaus führt, also die kann da nicht nur Mineralwasser ausgeschenkt haben. Das geht nicht. Wir werden noch darauf zurückkommen, wozu das sozusagen gut sein soll, dass die Hachaf hier ein bisschen positiver dargestellt wird oder harmloser dargestellt wird, als der Text ganz explizit sagt. Es ist im Bibelhebräischen, im modernen Hebräisch auch, aber im Bibelhebräischen eindeutig, so nahe als eine Prostituierte. Im ganzen Tanach gibt es das Wort nicht in einer anderen Bedeutung. Außer in einem metaphorischen Sinn, auf den ich noch kommen werde vielleicht, wenn es sich ausgeht, ja. Also sie landen bei dieser Isha Sonar in ihrem Etablissement. Natürlich kann man auch verstehen, dass Spione so einen Ort aufsuchen, weil erstens fallen sie dort wenig auf. Also Fremde, die in so ein Haus hineingehen, das, ja, warum nicht? Und dann ist das sicher auch ein Ort, wo man viel Informationen bekommen kann. Also, ja, so kann man das erklären. Natürlich kann diese Erläuterung, dass die Rachav als Sonar eigentlich eine Gastwirtin war, vielleicht auch dazu da sein, die Herren zu entschuldigen. Gar nicht etwas über die Rachav zu sagen, sondern die Herren zu entschuldigen, weil sie übernachten ja immerhin dort und man fragt sich dann vielleicht schon ein bisschen, was machen sie da. Und gleich im zweiten Satz unserer Geschichte, es geht sehr, sehr schnell, wird dem König von Jericho gesagt, dass da Leute gekommen sind. Und der lässt im dritten Satz schicken, der König von Jericho schickt zu Rachav und sagt, liefere diese Leute da aus, die zu dir gekommen sind, weil die sind gekommen, das Land auszukundschaften. Also rein, ohne dass jetzt irgendwie mit Gottes Hilfe oder mit dem Wirken der Rachav selbst das Ganze gut ausgeht, ist die Geschichte gar nicht so einfach und locker. Und Rachav nimmt aber diese Leute auf das Dach, versteckt sie dort. Möglicherweise hat sie das von Anfang an gemacht, kommt mir vor, dass man den Text auch so lesen kann. Und sie sagt jedenfalls zu den Boten des Königs, ja, die waren da, diese Männer, ich wusste nicht, wer die sind. Und die sind rausgegangen, wie zu der Zeit, wo man das Stadttor schließt, sind die noch schnell rausgegangen. Und ihr müsst jetzt da draußen außerhalb der Stadt suchen. Also sie schickt die Leute auch ganz explizit in die falsche Richtung, wo wir schon sehen, dass Rachav da nicht nur halt zufällig was sagt, sondern ganz genau weiß, was sie tut. Das macht sie offensichtlich mit großer Absicht. Es gibt einen herzigen Kommentar hier vom Abba Banel, der der Rachav unterstellt, dass sie den Boten des Königs ja auch ein bisschen einen Vorwurf macht, indem sie andeutet, das Stadttor war offen. Wieso ist das überhaupt offen, wenn da Feinde sind? Also indem sie davon spricht, die sind rausgegangen, als es da zur Zeit war, das Tor zu schließen. Damit sagt sie auch indirekt, dass das Tor offen war und wirft denen so ein bisschen hin, sagt sie Maria, ihr macht das Stadttor nicht gescheit zu. Das ist dann so eine Idee, dass sie da auch eine spitze Bemerkung unterbringt, was glaube ich ein bisschen stärker, es ist offensichtlich nicht der einfache Wortsinn des Textes, ja, aber diese Interpretation vom Abba Banel bringt ein bisschen stärker heraus, dass Rachav sich zu diesem Zeitpunkt schon positioniert hat, dass sie schon ganz genau weiß, wo sie steht, nämlich nicht auf der Seite der Leute von Jericho, sondern auf der Seite der zwei Männer, die sie da versteckt. Und dann geht sie zu denen also hinauf und aufs Dach und sagt ihnen diese berühmte Rede, dass sie weiß, dass Gott das alles gemacht hat. Wir wissen, dass Gott für euch das Meer gespalten hat und wir wissen auch, dass Gott den König von Bashan für euch besiegt hat. Und das sind übrigens 40 Jahre dazwischen, also die ganze Geschichte der letzten 40 Jahre tut sie da in einem halben Satz abhandeln. Und da gibt es eine interessante da ist etwas Interessantes zu beobachten, das uns vielleicht heute beim Lesen nicht so auffällt, weil im Nachhinein ist es für uns nicht so überraschend, aber im Vorhinein ist es nicht so logisch. Sie redet von Gott. Ja, Moment einmal, das ist eine Frau aus einer kananitischen Stadt, die in einer kananitischen Kultur aufgewachsen ist und redet ganz eindeutig, wenn sie mit den zwei Spionen redet, immer wieder von Gott. Und sagt ganz explizit, Gott ist der, der ist der Gott des Himmels und der Erde. Und Gott ist der, der für euch das Meer gespalten hat. Also sie positioniert sich hier gleich schon ganz, ganz deutlich auf der Seite einer Person, die an den einen Gott glaubt. Und so haben wir ja auch eine Überlieferung, die sie ziemlich bekannt ist, dass Rahab konvertiert ist und Jehoshua geheiratet hat. Diejenigen, die Gemara Megillah gelernt haben das letzte Jahr, kennen das gut, weil das ist in Masechet Megillah, ich glaube es ist 14b unten. Das heißt, ich kann auch schon, ich bin ganz sicher, dass es unten auf der Seite ist, weil ich habe es im Kopf, dass es unten auf der Seite ist. Aber ich soll doch die richtige Seite sagen. Ja, 14b. Also für die Talmudkundigen, Megillah 14b unten, da gibt es eine Stelle, wo ein Rav Nachman davon spricht, dass von Rahab sogar eine ganze Menge Propheten abstammen, weil die Rahab ist, nachdem das alles vorbei war, mit der Eroberung Jerichos konvertiert, hat Jehoshua geheiratet und aus dieser Familie kommt eine ganze Liste von Menschen, die sogar Propheten gewesen sind. Also hier haben wir auch eine sehr, sehr positive Darstellung der Rahab, die wir auch schon im Text bemerken. Wir haben zwar diese Information am Anfang, dass sie eine Prostituierte ist, aber dann erleben wir sie als eine Frau, die anständig und ehrlich ist und sich auf die richtige Seite schlägt und hilft. Und wenn wir genau schauen, dann sehen wir im Text, dass sie das tatsächlich explizit schon macht, dass sie sagt, es gibt einen Gott, der ist der Gott von Himmel und Erde und der hat euch geholfen. Also, das ist nicht einfach nur so ein Midrasch, den Chazal sich haben einfallen lassen, dass Rahab konvertiert ist, sondern diese Interpretationen, die auf den ersten Blick vielleicht so ausschauen, als hätten die Gelehrten da irgendwie was hinzugefügt, die haben sehr wohl ihre Verankerung im Text. Und hier sehen wir das ziemlich deutlich, weil Rahab die ganze Zeit schon sehr überraschend von Gott spricht und einen Glauben an einen Gott explizit ausdrückt. Was machen wir jetzt also mit dieser Person? Eine Sonar ist im biblischen Hebräisch eine Prostituierte, und zwar eindeutig eine Prostituierte, die es für Geld macht. Es gibt zwei Begriffe. Es gibt den Begriff einer Kedesha und es gibt den Begriff einer Sonar. Beides ist nicht erlaubt, aber das sind zwei verschiedene Sachen. Eine Kedesha ist eine Frau, die ohne eine Ehe eingegangen zu sein, mit einem Mann tut, was sie tut. Während eine Sonar ist eine Prostituierte, die es für Geld tut. Also hier haben wir es mit einer Sonar zu tun. Und Rahab ist in einer Situation, dass sie hier dieses Gewerbe ausübt, vielleicht auch ausüben muss. Rashi bringt eine Quelle, wo ich nicht nachgeschaut habe, was das Original ist, weil Rashi zitiert und normalerweise mit Rashim, die schon vorher irgendwo da waren. Rashi bringt eine Quelle, dass Rahab im Alter von 10 Jahren in dieses Gewerbe gebracht wurde. Und ja, dann hat sie sich das nicht wirklich ausgesucht. Interessanterweise, und das ist für mich ein bisschen ein schockierendes Detail in dieser Geschichte, hat Rahab ja Familie. Wir erwarten vielleicht eher von einer Frau, die in diesem Gewerbe tätig ist, dass sie rundherum nicht allzu viele Leute hat. Aber Rahab hat eindeutig eine Familie, weil sie sagt ja zu den Spionen, wenn ihr dann kommt und Erich erobert, will nicht nur ich gerettet werden, sondern ihr müsst meine Familie mitretten. Das ist der Vater, das sind ihre Eltern, das Haus ihres Vaters, also alle, die zur Verwandtschaft des Vaters gehören, ihre Geschwister. Logischerweise hat sie keinen Ehemann, das ist klar, aber sie hat Geschwister, sie hat Eltern und es schaut hier und sie kümmert sich um die. Weil sie sagt, die müsst ihr mit mir retten. Sie sagt, sie kann das natürlich aushandeln. Sie ist in der Position, dass sie das aushandelt, wo sie sagt, ja, Ich helfe euch, dafür müsst ihr mich dann retten, das kann sie natürlich verlangen. Aber sie denkt daran, ihre Familie mitzunehmen, ihr Elternhaus und ihre Geschwister. Also wir können uns vielleicht sogar ein bisschen vorstellen, Graf Moshe Liechtenstein geht in seiner Interpretation dieses Textes in diese Richtung, dass Rahav diejenige ist, die hier die ganze Zeit die Familie ernährt mit ihrem Gewerbe, weil sie sich ja um diese Leute kümmert. Ist jetzt nicht explizit, ist eine Interpretation, aber es ist schlüssig, es ergibt Sinn. Und dann haben wir das bekannte Ende, dass die Spione natürlich zustimmen und ganz glücklich sind, dass sie an die Rahav geraten sind. Und sie durch das Fenster, weil sie ja in der Stadtmauer wohnt, sie hinauslässt und sie dann ganz unbehelligt herausgehen können und nach Hause gehen können und dem Jehoschua berichten können. Und dann geht sozusagen alles gut aus. Und es geht dann auch weiterhin gut aus. Das ist dann nicht nur unsere Haftara, aber wir wissen von der Geschichte der Eroberung Jerichos, dass das klappt, dass ihr Haus mit dem roten Faden markiert verschont wird und dass die Rahav mit ihrer Familie gerettet wird. Das klappt ja dann auch tatsächlich am Schluss. Ich kann jetzt ein bisschen die Frage stellen, wer ist ja eigentlich die Hauptperson? Die Spione oder die Rahav? Es ist nicht ganz eindeutig. Also auf den ersten Blick sagt man, naja, es ist eine Geschichte über diese zwei Spione, die Joshua geschickt hat. Aber ohne die Initiative, dass Rahav sich entscheidet, würden die vielleicht gar nicht heil nach Hause kommen. Sie hat es in der Hand, die auch auszuliefern. Und dann würden die gar nicht mehr lebend nach Hause kommen. Also möglicherweise handelt die Geschichte auch sehr, sehr stark von ihr und nicht nur von den beiden. Ich habe an das gerade gedacht, wie wir vorhin gesehen haben, den Shiur zur Parasha und den Kli Yakar, der angesprochen hat, naja, Frauen hätten es vielleicht anders gemacht. Gegen diese Interpretation könnte ich einwenden. Die zwei Spione von Joshua sind aber wieder Männer. Aber wenn ich jetzt genauer hinschaue, dann sind diese zwei Männer sehr davon abhängig, dass Rahav die Situation schupft und dass sie eigentlich diejenige ist, die sich hier entscheidet. Übrigens ist das auch interessant. Sie hat hier vielleicht das erste Mal in ihrem Leben eine Möglichkeit, eine freie Entscheidung auch mit einer gewissen Menschenwürde zu treffen. Wenn sie vorher als Prostituierte gearbeitet hat, war sie eher davon abhängig, was andere mit ihr tun. Und hier ist sie in einer Situation, wo sie entscheidet, wo sie sagt, ich gehe da jetzt raus von dort, wo ich vorher gewesen bin und ich schlage mich jetzt auf die andere Seite. Und sie trifft die Entscheidungen, diesen Männern zu helfen. Sie trifft die Entscheidung. Sie achtet auch darauf, ihre Familie mitzunehmen. Also da ist sie vielleicht sogar das erste Mal in ihrem Leben ziemlich selbst auf ihren eigenen Füßen und tut, was sie entscheidet zu tun. Und das ist natürlich auch etwas, was man aus dieser Geschichte lernt, nämlich, dass man durchaus sich entscheiden kann, das eine oder das andere zu tun. Die Spione haben sicher auch Entscheidungen getroffen, nur da ist es nicht so explizit. Also wir können zwar interpretieren, dass sie Grund gehabt haben, in dieses Etablissement zu gehen, weil das für den Zweck der Spionage vielleicht sinnvoll ist. Das sind alles schlüssige Gedanken, aber der Text sagt uns das nicht explizit. Ja? Also wir erfahren relativ wenig darüber, wie die Entscheidungen zustande gekommen sind. Man kann ohne weiteres annehmen, dass die Spione vorher schon wussten, dass es da so ein einschlägiges Gasthaus gibt, dass sie schon wussten, dass sie dort hineingehen. Sie konnten aber ganz sicher nicht wissen, wie Rahav reagieren wird. Das konnten sie keine Ahnung haben. Also diejenige, wo wir wirklich sehen, dass sie sich entschieden hat in einer Situation, wo sie das Gegenteil auch hätte machen können, ist der Rahav. Und von ihr können wir natürlich lernen, dass man nicht irgendwie bei dem bleiben muss, wo man im Leben steckt, sondern dass man auch einen Schritt machen kann und sagen kann, ich gehe jetzt ganz woanders hin und mache ganz etwas anderes. und übernehme meine Verantwortung. Offensichtlich hat sie ja ihre Einsicht schon seit einer Zeit gehabt, weil sonst würde sie nicht so von vornherein davon sprechen, Gott ist derjenige, der euch das Meer gespalten hat. Sie ist, wenn sie sagt, Gott des Himmels und der Erde, dann ist das ja nicht etwas, was ihr gerade vor 5 Minuten eingefallen ist. Aber hier hat sie jetzt die Gelegenheit, etwas zu tun und tut es auch. Ein interessantes Detail möchte ich noch anmerken, nämlich wir haben sie immer ganz gerne, dass eine Haftarah auch zum Rest der Parascha irgendwie passt, zum Schluss der Parascha passt. Und die Geschichte der Meraglim in Parashat Schlach ist ganz am Anfang. Jetzt, es ist natürlich ein Elfmeter, das als Haftarah zu nehmen, das ist schon klar. Also ich kann mich schon damit begnügen zu sagen, ja, das ist einfach dermaßen naheliegend, diese Geschichte als Haftarah zu nehmen, was denn sonst. Ich muss da jetzt nicht weiter heruminterpretieren, aber ich tue es trotzdem. Womit endet Parashat Schlach? Womit endet die Parashat der Woche? Ganz am Schluss von Parashat Schlach, Lecha, haben wir eine Stelle, die eigentlich ziemlich bekannt ist. Ziemlich bekannt ist. Nämlich, sie handelt von Tzitzit und sie handelt von Gott, der uns herausgeführt hat aus Eretz Mitzrayim, um unser Gott zu sein. Das kennen wir sehr gut vom dritten Absatz von Schma Israel. Wenn man Schma Israel ist, der dritte Absatz. Ne? Und was ich jetzt ganz interessant finde, ist, dass wir hier den Begriff Sona oder Lisnot eigentlich, das Verb Sayin und Hey, im übertragenen Sinn haben, was oft im Tanach übrigens vorkommt. Ich habe vorhin gesagt, als einfacher Terminus, wenn es keine Metapher ist, bedeutet das Wort Prostituierte und das mit dem Gasthaus ist nett, aber nicht das, was im Text steht. Aber es wird sehr, sehr oft den Propheten Lisnot, Sayin und Hey, verwendet für von Gott abweichen. Und wenn wir uns den Text anschauen am Schluss von Parashat Schlach, den wir ziemlich gut kennen vom dritten Absatz von Schma Israel, ich bin jetzt in der Parasha in Bemidbar im Vers 39. V'haya lachem letzitzit uritem oto usratem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam ve'lo tatur acharei levarechem ve'achareinechem asher atem zonim achareihem. Nach denen ihr Sonim ist, so wie übersetzt man das? Ja, ich habe ja die Hirsch-Übersetzung von mir. Denen nachfolgend ihr mir untreu werdet. Jetzt untreu werden ist aber eine elegante Formulierung für das, was das Wort heißt. Eigentlich heißt das Wort Huren. Ja? Also, die Wurzel Sun nun Hey wird immer wieder verwendet, auch in Prophetentexten für, wenn Menschen von Gott abfallen und Götzendienst machen. Das ist so wie eine Art von spiritueller Prostitution, sich irgendwelchen Götzen zuzuwenden. Und hier haben wir also auch eine Haftara zur Parasha, die sagt, du kannst aus dieser Sona raus und dich auf die Seite des einen Gottes schlagen. In der Haftara sagt die Sona, Hashem ist Hashem, der Gott des Himmels und der Erde. Also, man muss diesen Zusammenhang nicht herstellen, wie gesagt, aber irgendwie ist es mir ins Auge gestochen, dass ausgerechnet am Schluss der Parascha dieser Satz ist, wo ja heißt, dass wir unseren Augen nachgehen. Was ja auch, ich habe gesagt, eine Sona als Prostituierte ist eine Frau, die es gegen Geld macht, im Unterschied zu einer Kedesha. Wenn ihr nach euren Augen nachgeht, dann ist ja auch meistens was Materielles angesprochen. Also der Zusammenhang, dass das dasselbe Wort ist, der passt schon. Also das wäre das, was ich zu dieser sehr berühmten Haftara sagen würde, dass sie eigentlich mehr, als man auf den ersten Blick sieht, von Tschuwa handelt. Nämlich davon, die Spionagegeschichte zu korrigieren, die damals verbockt wurde, aber auch von einer Tschuwa handelt, die Rachab macht, wo sie sagt, ich gehe jetzt völlig raus aus dem falschen Leben, das ich gehabt habe und gehe künftig in ein Leben nach Torah und Mitzvot hinein. Das, glaube ich, ist hier ein stärkeres Thema, als man auf den ersten Blick sieht. Gut, das war's, was ich zu Haftara bringen wollte. Bitte, ja.
Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, es ist ja so, dass zu diesem Zeitpunkt Jericho militärisch offensichtlich nicht einnehmbar ist. Wir wissen ja, also die Leute in Jago wissen auch nicht, dass es diese Chauffeur-Geschichte geben wird. Das heißt, was ist dann der Anspann, den Rachafda hat? Das ist die spirituelle Erkenntnis, alles, was hier abläuft im Götzendienst, ist falsch und diese Stadt wird fallen, no matter what sozusagen, und dementsprechend kann sie schon Seiten wechseln, oder hat sie eine besondere Abneigung gegenüber der Stadt, weil sie eben gezwungen wird, das zu tun?
Ich glaube, es steht nicht so klar im Text. Also man kann beide Ideen haben. Man kann die Idee haben, dass sie auch raus will aus dem Milieu, in dem sie vielleicht nicht so gut behandelt wird. Man kann aber natürlich auch, wenn man sich ihren Text anschaut, wo sie sagt, wir schmelzen alle schon dahin, weil wir haben gesehen, wie Gott das Meer gespalten hat und so, dann könnte man natürlich auch sagen, dass sie eigentlich eine klare Erkenntnis der Machtverhältnisse insofern hat, als die Stadt zwar militärisch nicht von Menschen einnehmbar ist, aber da gibt es einen Gott, der das macht. Also es kann auch auf dieser Schiene sein. Das ist nicht, ich glaube nicht, dass das im Text klar ist. Das ist auch ich habe mir verschiedene Jurien angeschaut zu der Geschichte und die einen gehen mehr in die eine, mehr in die andere Richtung. Es ist beides möglich. Es ist wahrscheinlich auch beides. So wie wir vorhin im Schürzer Parascha auch gesehen haben, dass ein Satz kann sehr verschieden ausgelegt werden. Also das eine ist, dass man sagen kann, sie nützt hier auch die Gelegenheit, sie ist die Unterdrückte in ihrer Gesellschaft. Und sie nützt die Gelegenheit, da rauszukommen, dann ist das vielleicht jetzt sozusagen nicht so eine große spirituelle Leistung, was ich jetzt auch nicht schlecht darstellen will. Oder das andere ist, dass man sieht, sie betont doch sehr stark, Hashem hat euch das Meer gespalten, und sie sagt in ihrer Rede mehrmals das Wort Hashem, für eine knanitische Dame, die ein Gasthaus führt, ist das eine bemerkenswerte Ausdrucksweise. Also da muss schon bei ihr auch etwas passiert sein an Erkenntnis. Aber so deutlich ist es nicht. Man kann das eher zwischen den Zeilen herausholen. Also was der Ansporn ist sozusagen für den Anfang des Na klar ist, dass es nicht geht, weil sie ist sehr explizit darin, an einen Gott zu glauben. Und für uns ist das heute, wenn wir das lesen, fällt uns das nicht so auf, weil nona nicht. Aber sie kommt aus einer knanitischen Gesellschaft und redet die ganze Zeit von dem einen Gott. Das ist auch
eine ganze Familie.
Ja, sicher. Und da kann man natürlich dann die Frage stellen, wenn in Jericho insgesamt, wie sie es beschreibt, die Stimmung so ist, dass die Leute alle Angst haben, dann kann man natürlich auch sagen, das Risiko wird von ihr vielleicht auch nicht so groß eingeschätzt. Also das ist nicht so eindeutig. Aber was für mich schon ins Auge sticht, ist, dass sie eben sehr bemerkenswert stark von Gott spricht, wo, wenn man bedenkt, aus welcher Gesellschaft sie kommt, das ist ein Schritt. Gut, dann haben wir für heute, glaube ich, genug.